Doppeler.
Miau.
Ist in Mitte. Ist in
kein Mitte. Katzen-Podcast.
Oh Mann.
Alright.
Ja.
Wie geht's euch?
Jetzt nervös ein bisschen sogar. Ja? Tatsächlich. Lange nicht gehabt hier, die Situation.
Lange nicht, ne?
Jetzt mit fetten Mikros.
Wie teilt ihr euch das eigentlich ein? Habt ihr so einen Plan, wer wann macht?
Nee.
Und machst einmal du einfach?
Wir wollten doch einen Plan festlegen, aber wir sind noch nicht ganz im Rhythmus.
Ja, okay.
Also wer
das, fest das mit ist. Der Planung ist tatsächlich schwieriger, als man denkt. Ich hoffe, mit der nächsten Quartalsplanung wird's besser, weil halt so heftig viele Absagen und dann so oft die Themen sich erledigen und.
Ja.
Und ich wollte mich schon längst mit euch getroffen haben, um einmal zu sagen, yo, ihr macht hier, ihr macht da, ihr macht hier.
Mhm.
Aber es steht halt immer noch nicht alles. Und ich dachte mir, ja, aber vielleicht muss man sich sonst bald trotzdem einfach treffen und schon mal grob irgendwie Termine einteilen. Naja.
Ja.
Macht ihr Sommerurlaub dieses Jahr?
Leider nicht. Especamp wahrscheinlich.
Wir schon.
Fast auch nice. Sommerurlaub. Legst dich da auf die Steinplatten an der Weser und...
Das muss reichen.
Tust so, als wäre das Strand.
Ja.
Ihr seid jetzt zusammen weg, Dieter, ne?
Mit Freunden. Das erste Mal seit 3 Jahren.
Wohin?
Oha!
Nach Kroatien. Ja, wir haben ja Haus gekauft und alles. Dann hatten wir erstmal anderen Luxus als Urlaub. Aber jetzt wollen wir mal wieder auch mit Eva zusammen.
Nice.
Sehr cool.
Das wird euch gut tun.
Ich glaube auch.
Safe.
Ende der Rastlosigkeit, sage ich immer noch.
Sagst du echt immer. Und damit.
Und damit.
steigen wir ein. Ich dachte, ich erzähle mal zum Anfang, wie es zu diesem Gespräch kommt. Und dann erzähle ich, worum es geht. Ich glaube, vor vielleicht 1-2 Wochen stand ich am Samstag rum und dachte, ich schreibe mal Jan einen Vorschlag für eine Podcast-Folge. Und ich schreibe ihm, Jan, wie wär's darüber, wenn wir mal einen Podcast, machen, darüber, wie man in Ruhe lebt, wie man rastlos lebt. Einfach mal, weil ich habe Videos darüber gesehen, ich habe ein Buch darüber gelesen, aber irgendwie habe ich das noch nicht richtig anwenden können für meinen Alltag. Und Jan schreibt zurück, du, das wird früher was, als du denkst. Wir haben eine Podcast-Folge frei, wir können jemanden dazu einladen, den ich kenne, der da ein Buch auch gelesen hat. Und so sitzen wir hier, nach 2 Wochen wahrscheinlich.
Ja.
Mit Dieter. Willkommen, Dieter.
Danke.
Schön, dass du da bist.
Sehr schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir reden über Rastlosigkeit, beziehungsweise wie man Rastlosigkeit verbannt. Und es gibt dieses schöne Buch, das heißt Das Ende der Rastlosigkeit von John Mark, sagt ihr Comer?
Comer. Ich denke mal Comer.
Comer.
Ja.
Genau, ein amerikanischer Pastor, der ein Buch darüber geschrieben hat, wie man Rastlosigkeit aus seinem Leben verbannt, wie man zur Ruhe kommt, was biblische Prinzipien sind, um zur Ruhe zu kommen. Und darüber wollen wir reden, also ausgehend vom Buch, aber auch natürlich, was uns so für Gedanken kommen. Und zugegeben, ich habe dieses Buch mal gelesen, ich glaube letztes Jahr im September, genau, und wollte es nochmal für diesen Podcast Revue passieren lassen, hatte es aber die Woche über nicht zur Verfügung, also bin ich heute selbst in der halben Position, dass ich das Buch kenne, aber auch interessiert Fragen stelle, weil ich bestimmt viele Sachen vergessen habe. Aber ich freue mich sehr darauf, darüber zu sprechen, weil ich denke, das betrifft uns drei besonders, die wir viel zu tun haben, aber bestimmt auch viele Zuhörer, viele, die darüber vielleicht gar nicht nachgedacht haben. Genau, ich dachte, wir starten vielleicht mit so einer groben Gliederung. Wir müssen uns überhaupt nicht dran halten. Das ist nur ein Vorschlag. Was ist unser Problem? Was ist die Erkenntnis, die wir gewinnen können in diesem Thema? Und wie wenden wir das an?
Mhm.
So ein Dreischritt.
Mhm.
Klingt das gut? Also wir können es auch davon loslösen, wie ihr wollt.
Wie
das Gespräch läuft, ne?
Ich denke halt, wir müssen vor dem Problem überhaupt damit anfangen zu sagen, Was ist das überhaupt?
Genau.
Das würde ich dich gerne zuerst fragen, Dieter.
Ja.
Tim sagte das gerade schon, uns betrifft das wahrscheinlich sowieso oder man macht sich Gedanken oder man ist vielleicht schon drin, weil man dieses Buch gelesen hat. Aber wenn man jetzt einfach so das Wort Rastlosigkeit in den Raum wirft, manche werden jetzt vielleicht erstmal sagen, was stellst du dir überhaupt darunter vor? Wie macht man das fest? Was würdest du sagen?
Also Rastlosigkeit wird ja in seinem Buch, dass er hier... Ich habe das mal mitgebracht. Eigentlich ziemlich gut definiert. Er nennt auch Symptome, anhand dessen man sich prüfen kann, ob man jetzt diese Symptome hat. Und es geht, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so schnell finde hier. Das war... ich versuch's mal aus dem Kopf.
Ja, mach mal.
Also, Rastlosigkeit ist halt dieses Gefühl, ständig getrieben zu sein, ständig auf Achse zu sein, innerliche Unruhe zu haben, nie das Gefühl zu haben, sich entspannen zu können, nie fertig zu sein, nie im Moment leben zu können, ja, einfach so eine innere Unruhe, ein inneres Chaos, ein Stresspegel, der immer oben ist, was sich dann auch zeigt durch beispielsweise Schlaflosigkeit oder dass man nicht einfach nur in der Stille sein kann, dass man irgendetwas braucht, irgendwelche Reize, die ständig die Nerven die ganze Zeit belegen und beanspruchen. Es zeigt sich darin, dass man beispielsweise undiszipliniert in verschiedenen Bereichen wird, weil man einfach zu viel kriegt und dann beispielsweise die Ernährung nicht mehr im Griff hat, dass man zu viel Ungesundes isst oder dass man zum Runterkommen vor der Glotze landet und trotzdem nicht pennen kann, aber auch nicht ausmachen kann. Man kann aber auch nicht sich darauf konzentrieren, was man da gerade guckt und das läuft nur so nebenbei. Das erwähnt er ja auch in seinem Buch. Das heißt, Rastlosigkeit ist eigentlich etwas, was das Gegenteil von Ruhe und Gelassenheit ist, würde ich sagen.
Wie hast du das erlebt bei dir persönlich? Also hast du diese Symptome gehabt oder was waren deine Symptome, dass du merktest, ich bin rastlos?
Ja, am idealsten wäre jetzt, dass wir diese Liste aus diesem Buch mal nehmen, aber ich werde es jetzt nicht nochmal versuchen, das zu finden.
Ich kann nebenbei mal suchen, während du erzählst.
Ja. Also er geht da so eine Liste durch und dann anhand dessen kann man sich einfach prüfen, ob man selber im eigenen Leben diese Symptome aufweist. Und bei mir war auf jeden Fall schon häufiger so der Gedanke im Kopf, dass ich vielleicht zu viel mache oder nicht unbedingt zu viel mache, sondern dass die Balance zwischen Ruhe und Aktivität einfach nicht gepasst hat. Genau. Cool, Tim hat's gefunden.
Stark. Ich habe eine Liste gefunden. Ich hoffe, die ist es.
Also er hat halt hier zum Beispiel einige auf Seite 157 einige Sachen, die er aufzeigt. Rastlosigkeit wäre beispielsweise ständige Geschäftigkeit, gehetzt sein, Lärm, Isolation, Menschenmassen, in denen man sich befindet, Ablenkung, Neid, Verwirrung, Gier, Unzufriedenheit, Sorge, Zorn, Angst, Melancholie, Traurigkeit, Anspannung, Arbeiten, um Liebe zu verdienen, Arbeit als Leistung und als Mittel, um Besitz anzuhäufen. Also so würde er Rastlosigkeit definieren. Das sind alles so Aspekte, die damit reinspielen. Ist ja klar, wenn man sich ständig Sorgen macht, dann kommt man auch nicht zur Ruhe. Wenn man ständig sich Sorgen um sein Geld macht, also gierig ist, kommt man auch nicht zur Ruhe und kann nie entspannt sein, weil man immer die Aktien checkt und immer den Kurs und die Zinsen und so weiter. Also da spielen ganz, ganz viele Lebensbereiche rein. Und ja, um jetzt zurück darauf zu kommen, was du mich gefragt hast. Bei mir hat sich das so geäußert, dass ich gemerkt habe, ich kann die einfachsten Routinen einfach nicht mehr machen. Beispielsweise morgens, wenn mein Wecker klingelt, aufstehen. Immer den Wecker weiterstellen. Ich komme morgens nicht raus. Ich habe Gleitzeit auf der Arbeit. Das heißt, ich komme nicht mehr selber in diese Disziplin rein, aufzustehen, wenn der Wecker klingelt, sondern ich daddel noch rum, weil ich abends so, keine Ahnung, ein bisschen die Puppen noch irgendwas machen musste oder einfach nicht einschlafen konnte. Das wäre das zweite, Schlaflosigkeit, dass ich einfach nicht mal mehr Mittagsschlaf machen konnte und dann einfach, was sonst immer ging nach der Arbeit, kurz eine halbe Stunde ratzen, konnte ich nicht mehr, lag ich einfach wach, weil ich dann nur darüber nachgedacht habe, wenn ich aufwache, dann muss ich das alles machen und als nächstes kommt das und morgen auch wieder das, dann kann ich das nicht machen und so weiter. Also mein Kopf die ganze Zeit rotieren.
Ja.
Eine dritte Sache ist, immer im Kopf Chaos zu haben. So war das bei mir und ist teilweise immer noch, dass ich nie wirklich Ruhe finden konnte. Und wenn ich beten wollte, dann habe ich mich auf einmal wiedergefunden, wie ich einfach ins Leere starre und nur über irgendeine Sache, irgendwelche Bordsteine, die ich im Garten lege oder irgendeine Predigt, die ich noch ausarbeiten muss, irgendeinen Dienst, den ich noch erfülle, irgendein Projekt, irgendeine Aufgabe, die noch ansteht. Also, dass ich auf einmal gemerkt habe, boah, ich lese zwar Bibel, aber ich bin gar nicht da. Und ich bete zwar, aber ich plapper einfach nur. Ja. Und ja, so ständige Gereiztheit, ständige Anspannung, dass ich Leuten nicht zuhören kann und gewisse Dinge einfach vergesse, die mir gesagt wurden und man mir nachher sagt, ja, ich habe dich doch schon 10-mal darauf hingewiesen, echt, keine Ahnung, weil ich mit meinen Gedanken in meinem eigenen Paralleluniversum bin, mhm, und gar nicht so im Hier und Jetzt mich ruhig auf das konzentrieren kann, was passiert, sondern in Gedanken, während der andere redet, vielleicht schon drüber nachdenke, was sag ich gleich dazu, während ich sowieso noch im Hinterkopf eigentlich über was ganz anderes nachdenke. Und das sind so ein paar Symptome, es gibt sicherlich noch mehr, wie sich das bei mir gezeigt hat, und wo ich gemerkt habe, boah, ich brauch irgendwie eine Veränderung in meinem Leben.
Krass, ich habe es gar nicht so erwartet. Also ich hatte auch das Gefühl, ich wäre rastlos gewesen eine Zeit lang, aber jetzt, wo ich dich höre, du hast eine andere Schiene Rastlosigkeit gefahren als ich. Ich denke auch, bestimmt sehr subjektiv, wie man Rastlosigkeit wahrnimmt. Hm. Hast du das Buch dann deswegen gelesen?
Ja.
Okay.
Also ich hatte Urlaub, und dann habe ich gebetet, dass Gott, also ich glaube auch, dass es so eine Gebetserhörung war, dieses Buch sprang mir, ich hatte eigentlich ein anderes vor. Und dann schaute ich so ins Bücherregal, als ich auf dem Sofa saß, und das ist so ein rotes, pink-rotes Buch, und das stach so raus, das Ende der Rastlosigkeit. Und dann dachte ich, ja, ich habe jetzt Urlaub, ich lese das jetzt. Mhm. Und in einer Woche habe ich es mir rein inhaliert.
Es geht runter.
Das war so gut.
Ja.
Es war so gut.
Ich würde gerne mal teilen, auch wenn ihr es nicht gefragt habt, wie ich Rastlosigkeit empfunden habe, weil vielleicht sich die Zuhörer dann mit uns identifizieren können. Wisst ihr, dass sie vielleicht sich wiederfinden und Muster erkennen. Und ich freue mich auch schon so sehr auf den Anwendungsteil später. Also ich habe ein paar Anwendungen mitgebracht, du bestimmt auch, Jan. Also ich habe einfach Bock für die Praxis später, aber kurz zu mir, ich mach's kurz. Bei mir war das so, ich habe meine Routine, ich kann sie einhalten. Bei mir ist aber ein großer Punkt die Sorge um die Zukunft und dass Dinge immer hochschwappen. Dass ich immer an Sachen erinnert werde in meinem Kopf, dass ich richtig eingenommen bin von diesen Dingen. Ich bin, das ist sowohl Fluch als auch Segen, ich bin jemand, der Aufgaben immer sofort macht. Das ist vorteilhaft für die Uni, ich mache alle Aufgaben sofort, habe dann frei. Das Schwierige ist, wenn ich diese Aufgaben nicht machen kann, weil mich Termine davon abhalten, Gemeinde, Freunde, Ehe, Haus, was auch immer, jetzt nicht Haus, Wohnung, dass ich dann gestresst bin, weil ich nicht zu meinen Aufgaben komme, die ich für wichtiger halte, nämlich die für die Uni anstehen. Das ist immer so ein interner Stress, weil ich denke, erstmal das Offizielle, dann das Alltägliche, Familiäre, Gemeindliche und so weiter. Und meine Rastlosigkeit war dann immer diese Sorge mit mir zu tragen. Und ich habe dieses Buch dann gar nicht deswegen gelesen, sondern ich habe es oft bei Insta-Stories empfohlen gesehen, dachte, oh, das klingt ganz cool. Und dann habe ich das mir einfach mal gekauft, weil das sah cool aus, pink, auffällig. Habe es angefangen zu lesen und merkte, wow, das spricht wirklich in das heutige Leben von jemandem, der in diesem Dreieck, wie viel Eck auch immer, steckt von Institutionen, also Uni, Ausbildung, Arbeit, was auch immer, Schule und vielleicht Beziehung und Gemeinde und Familie. Also in diesem ganzen Gemisch steckt man ja drin und versucht das alles irgendwie auszubalancieren. Und je mehr ich es las, desto mehr begeistert war ich auch davon. Und ja, das kurz zu mir. Jan, willst du teilen, wie es bei dir ist?
Ja, sehr gerne. Also ich muss auch dazu sagen, ich finde das Thema auch so interessant. Ich finde es gut, dass wir darüber reden, weil ich glaube, das ist ein Thema, das muss man sich bewusst machen. Weil das ist nicht so, wie wenn du, keine Ahnung, Alkohol trinkst und du trinkst immer mehr und irgendwann bist du so weit, dass du jeden Abend trinkst und dann denkst du so, ich glaube, ich habe ein Problem. Mit dieser Rastlosigkeit, du merkst das gar nicht so. Das kommt so schleichend, das ist so ein unterbewusstes Ding. Ja, also bei mir war das so, ich habe das glaube ich auch erst vor, ich weiß nicht, ob das vor ein paar Monaten bei mir losging und wann ich das gemerkt habe, aber es war nicht so krass wie bei dir, das zum Beispiel mit dem Schlafen, Dieter, was du meintest. Mhm. Aber was bei mir ein großer Punkt ist, ist dieses Thema nicht abschalten. Mhm. Manchmal, du meintest schon, manchmal man hat zu viel oder es ist gar nicht, dass man zu viel hat, aber irgendwie, ich weiß nicht, der Umgang damit oder so, es ist teilweise dann ein bisschen ruhiger, aber ich schalte trotzdem nicht ab. Ich sitze zu Hause und in meinem Kopf sind 1 Million Sachen. Ne? Mhm. Ich denke, ich konzentriere mich jetzt darauf oder will so zur Ruhe kommen und dann ist in meinem Kopf Gedankenblitz für den Papierkram, was du da erledigen musstest, schnell Handy raus, Notizen, To-Do, 1000 Punkte, gehe ich auf den Punkt, leg Handy wieder weg, zack, WhatsApp-Nachricht, gehe ich drauf, auf einmal 20 Minuten weg, ich war nur auf WhatsApp. Mhm. Dann nächster Gedankenblitz, Podcast, in Zukunft das, war das überhaupt schon abgeklärt, da mal nachfragen und also irgendwie im Endeffekt überhaupt nicht produktiv, aber die Stunden verfliegen.
Ja.
Und obwohl es objektiv ich ruhen könnte, bin ich innerlich gehetzt, gestresst. Also, und ich habe gestern schon darüber geredet, ich finde, innere Unruhe ist eins der schlimmsten Sachen. Mhm. Also ich habe lieber 40 Grad Fieber oder mir weiß irgendwas, aber ich hasse innere Unruhe. Ne? Mhm. Und mit dem Zuhören, da habe ich es auch gemerkt. Das kannte ich auch nie von mir und das habe ich auch nicht beim ersten Mal gemerkt. Am Anfang ist es irgendwie normal, bis das über Monate passiert. Und letztens merke ich, wo ich dann selber zu mir gesagt habe, boah Jan, wie lange hörst du eigentlich schon so schlecht zu, wie du es gerade machst?
Boah.
Das finde ich so erschreckend. Mhm. Also das ist auch absolut ein Problem in meinem Herzen. Nicht von meinem Gegenüber, dass der nicht interessant genug ist, sondern ich höre zu und mittendrin auf einmal, man merkt es gar nicht, ist man weg.
Mhm.
Und eine kurze Zeit später tauchst du wieder auf und die andere Person redet immer noch. Und du versuchst irgendwie wieder reinzufinden oder stellst noch eine Frage.
Auch beim Bibellesen manchmal, ne? Du startest am Absatz und am Ende wachst du wieder auf.
Und fängst dreimal von vorne an, die letzten vier Verse zu lesen. Ja. Dann liest du wieder Verse 1 bis 5, fängst wieder bei Vers 1 an.
Ja.
Mhm. Denkst du, hä? Was ist denn dein Problem? Mhm. Ja. Und dann musst du wirklich ruhig werden und sagen, Jesus, bitte halt jetzt die Ablenkung fern. Und das ist krass. Und das ist eigentlich der letzte Punkt, den ich jetzt so von mir sagen würde. Das mit der stillen Zeit, und deswegen ist so krass, dass wir heute darüber reden, weil gerade jetzt, seit genau diese Woche, ist das Thema so aktuell, ne? Ich bin, ich habe jetzt vor 3 Tagen oder so irgendwie einfach keine stille Zeit gemacht. Einfach so, es war so zack, zack, nicht gemacht. Nächsten Tag musste ich los, hatte noch so 3 Minuten, wenn überhaupt.
Mhm.
Du hast keine Bibel gelesen. Auf den Stuhl, Bibel, irgendein Psalm, der ist kurz, ratter, 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 aufgesprungen. Bei der Tür wusste ich schon nicht mehr, was ich gelesen habe. Ne?
Mhm.
Also das kannst du gar nicht stille Zeit oder Gemeinschaft mit Jesus nennen. Ich bin noch nicht mal angekommen bei Jesus, da bin ich schon wieder weggegangen.
Ja.
Und gestern war dann der Punkt, Freitagvormittag, das ging gar nicht mehr bei mir. Ich hatte wirklich am Stück so lange Unruhe. Ich konnte die Gemeinschaft, die ich hatte, nicht genießen. Ich saß da objektiv, man hat es mir nicht angesehen, aber ich war so heftig unruhig. Und ich wusste nicht mal, wovon. Ich wusste, okay, da ist so dieser eine Punkt, ich habe da jemanden eingeladen, vielleicht will Gott, dass ich dafür bete. Ich bete dafür.
Mhm.
Aber irgendwie bleibt es, ne? Und es war so eine Unruhe. Und ich wusste selber, gut, es ist eigentlich offensichtlich, du hast diese innere Unruhe. Das Einzige, was du machst, du hetzt rum, erledigst dies und das. Du musst einfach nur jetzt ins Arbeitszimmer gehen, die Tür zumachen, dich zurückziehen für eine halbe Stunde wieder, lang auch immer, und einfach ruhig werden. Einfach nur Bibel lesen. Ne?
Ja.
Mhm. Und da habe ich gecheckt, wieso unser Leben jeden Tag ein geistlicher Kampf ist. Ich glaube, gestern habe ich das zum ersten Mal so richtig gecheckt. Weil man sagt das so oft, ja, unser Leben ist ein Kampf, es ist ein geistlicher Kampf. Aber ich hatte gefühlt monatelang geistlichen Höhenflug und ich dachte mir, was für Kampf, ne?
Mhm.
Und gestern einfach nur alleine zu sein mit Jesus, war für mich ein Kampf. Weil ich bin auf die Knie gegangen, ich wollte beten und da war was in meinem Kopf. Das war so, als ob so ich hier bin und dann sind da so 100 Mauern und dahinter ist Jesus.
Mhm.
Und ich dachte mir, boah, soll ich es überhaupt machen? Ich glaube, ich mache einfach wieder irgendwas. Ich werde jetzt eh keine Gemeinschaft mit Jesus haben können. Ich schaffe das nicht.
Mhm.
Aber ich habe es versucht und Gott ist so gnädig. Ich hatte gestern die heftigste stille Zeit wieder. Seit langem. Wirklich, es war ein Kampf, aber ich habe mich durchgerungen und Jesus hat es direkt belohnt. Ich bin so ruhig geworden, ich war voll im Fokus, ich habe gebetet und gebetet und gebetet, so lange wie seit langem nicht. Ich wollte auch gar nicht mehr aufhören, es war einfach wie wenn du mit deinem, weiß ich nicht, mit deiner Ehefrau zu zweit bist und ihr habt den schönsten Abend der Welt. Du willst nirgends woanders hin. Und so war das gestern wieder. Und dann lese ich aus 2. Mose, wo ich gerade bin und Gott spricht genau in meine Situation. Ja, da musste ich einfach nochmal richtig Buße tun, weil ich so merke, wie Gott will, dass wir das Ende der Rastlosigkeit finden, aber wir lassen es nicht zu, wir hasten weiter so.
Ja.
Ja, man muss sich, glaube ich, einfach auch von dem Gedanken befreien, dass Rastlosigkeit nur was für Leute mit vielen Terminen ist, weil das ist einfach nicht so. Es gibt auch Hausfrauen, die den ganzen Tag nur über die Ordnung und Sauberkeit in ihrem Haus nachgrübeln und welche Sachen sie als nächstes aufräumen und einfach so voll den Wahn schon vielleicht entwickeln und dadurch rastlos werden. Oder ein Mann, der einfach nur über seinen Garten, über sein Haus, über die Renovierungsprojekte nachdenkt. Eine Person, die auf der Arbeit ist und die ganze Zeit nicht aus dem Druck und dem, ja, im Leistungsdruck, der da einfach entsteht, rauskommt. Eine Person, die im Studium ist, eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit, ein Staatsexamen schreiben muss und die Gedanken sich nur darum drehen. Mhm. Eine einfache Person, sage ich mal, die einfach nur ein Handy besitzt und immer das Gefühl hat, erreichbar sein zu müssen. Ja. Immer auf WhatsApp, immer auf Insta die neuen Feeds checken, immer wieder die E-Mails checken, immer wieder, keine Ahnung, Facebook, Twitter, was es alles da gibt. Also immer wieder dieses Gefühl zu haben, ich muss das, da ist noch das und dies und die Gedanken kreisen. Das ist nicht nur was für Geschäftsleute oder älteste Pastoren und Leiter, sondern auch ganz normale, schon 14, 12-jährige Kinder, Teens, können rastlos sein. Das ist mir so bewusst geworden, einfach diese Gehetztheit hat nicht immer was mit den Terminen zu tun. Mhm. Und vielleicht können wir gleich mal den Switch auf Jesus machen, der auch viele Termine und viel Geschäftigkeit an den Tag gelegt hat, viel unterwegs war. Aber als der Sturm ist, der pennt auf hoher See, während die Jünger denken, die sterben, chillt er, schläft wie ein Baby.
Ja.
Und es juckt ihn nicht. Nicht, weil er irgendwie jetzt fahrlässig handelt, sondern weil er weiß einfach, wie die Situation in der Realität aussieht und kann sie richtig beurteilen.
Ich finde richtig gut, was du gesagt hast. Ich will da nur einen kurzen Gedanken zu sagen. Erstens, man muss nicht, weiß ich nicht, voll engagiert sein in der Gemeinde oder was auch immer oder Geschäftsmann sein. Wirklich, jeder kann Rastlosigkeit haben. Das ist das, was ich meinte. Es ist objektiv teilweise okay, aber dieses Innere. Und ich finde auch gut, dass du das mit dem Handy angesprochen hast, weil da finde ich, das ist dasselbe. Man muss nicht Instagram, TikTok und so weiter haben, um viel am Handy zu sein und dadurch rastlos zu werden. Mhm. Es reicht wirklich. Ich dachte immer, ich wäre so ein bisschen gefeilt davor oder geschützt, weil ich da so wenig habe. Und jetzt in den letzten Zeiten habe ich so gemerkt, wie ich so einen ungesunden Umgang mit dem Handy entwickelt habe, der wirklich in den letzten Monaten so kontinuierlich schlechter geworden ist. Und es reichen Mail, WhatsApp und Notizen. Tatsächlich. Boah. Das ist verrückt. Es reicht. Krass. Ich habe dadurch einfach gemerkt, dass es mich vereinnahmt, dass ich immer zum Handy greife. Es vibriert. Ich nehme es. Oder ich irgendwann angefangen habe, ich habe immer darauf geachtet, du liest erst die Bibel und dann startest du in den Tag, guckst, was auf dem Handy abgeht. Und sich das zum Beispiel vertauscht. Ich bin abends am Handy, ich stehe morgens auf, liege erstmal am Handy. Und also das ist wirklich krass. Ja.
Erlaub mir eine Zuspitzung, damit wir jetzt nicht nur über das Schlechte reden, aber mir ist, also wir haben das Handy, was ein großer Ablenkungsfaktor ist. Wir haben die Medien, wir haben aber auf der anderen Seite auch reale Dinge wie Termine und Absprachen, Besorgungen, all das. Und das sind ja, wir machen ja auch viele gute Dinge, die uns beschäftigen. Und Koma sagt diese gute Zuspitzung, er sagt, wenn der Feind uns nicht zum Sündigen bringen kann, macht er uns beschäftigt. Und das ist sehr hängen geblieben. Und er macht, und das heißt nicht nur, dass er uns beschäftigt macht, sondern der Autor meint damit auch, er macht uns in dieser Unruhe unliebsam, ungeduldig, zornig, all das, was wir gar nicht sein dürfen. Also er nutzt diese Unruhe, die er uns aufhalst, um uns wiederum zum Sündigen zu bringen. Und das ist heftig, dass selbst gute Termine oder das Handy, was ja an sich keine Sünde ist, ein Handy zu haben und darauf zu schauen, dass das wiederum dich zur Sünde treiben könnte. Und das, finde ich, ist so unser Problem. Also zum einen die Beschäftigung. Ich denke, es ist noch ein anderes Thema, ob man zu allem Ja oder Nein sagt oder ob man zu allem Ja sagt, wann man die Grenze zieht, aber es ist auch eben diese Beschäftigung, die uns so zudröhnt und ich denke, ihr kennt das gerade auch von Gemeindeveranstaltungen, dass man irgendwann so voll ist von Gemeindeveranstaltungen, dass man gar nicht mehr so sehr an dem Gemeindeleben aktiv im Kopf teilhat. Man denkt nur darum, wie gehe ich jetzt mit der Veranstaltung um, was habe ich dafür noch vorzubereiten. Ich kenne es auf jeden Fall von der Musik, dass ich dann gar nicht mehr so richtig klar im Gottesdienst dabei bin, weil ich nur an das nächste Lied denke und wie das abläuft und wann ich nach oben muss und so weiter. Deswegen, ja, unser Problem ist, denke ich zusammenfassend, die viele Beschäftigung, ob gut oder schlecht, und dass wir da den Fokus darauf verlieren, mit wem wir eigentlich am meisten beschäftigt sein sollten. Eben mit Gott und mit Jesus. Und Koma sagt es auch, wie du es eben schon angesprochen, er spricht viel davon, wir sollten von Jesus lernen.
Mhm.
Bei Jesus in die Lehre gehen, in die Ausbildung gehen. Ein sehr schöner Begriff. Er sagt, lest die Evangelien wie Biografien von Vorbildern. Also nehmt ein Evangelium, lest es nicht als Geschichte, sondern als, wie kann ich das jetzt am besten für mein Leben anwenden, was Jesus tut. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die Erkenntnissparte.
Genau, also ich finde es cool, dass du das jetzt gerade nochmal angesprochen hast, weil er geht ja aus von einem Titelvers oder einer Titelbibelstelle, die er in seinem Buch immer wieder anspricht, genau. Und auf die er sich bezieht, und zwar
eine heftige Stelle.
Matthäus 11, 28 bis 30, ich lese die einmal. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und seine Argumentation ist halt, ich glaube, um das zu verstehen, muss man auch ganz kurz einmal reingehen, was ist überhaupt ein Joch? Das kommt ja eigentlich aus dem landwirtschaftlichen Bereich, dass damals, wenn ein Feld gepflügt wurde, dann hat man zwei Tiere unter ein Joch gepackt, also das ist so ein ausgehöhlter Holzbalken oder ja, der so eine entsprechende Form hat, dass man den Tieren auf den Nacken legen kann, daran werden die dann, wird das Geschirr befestigt und an diesem Joch ziehen sie halt den Pflug. Und wenn Jesus hier sagt, nehmt auf euch mein Joch, dann hat er da diese Tätigkeit im Hintergrund, und es ist auch so, dass wenn man jetzt einen jungen Stier, einen jungen Esel oder ein junges Tier hat, was den Pflug ziehen soll, dann macht man das so, dass man das junge Tier mit einem alten, erfahrenen Tier unter ein Joch stellt. Und das ältere Tier, das weiß schon, die Spur zu halten, das kennt die Last des Joches, es kennt die Last des Pfluges und es übernimmt sozusagen die Hauptlast, während es zieht. Und das junge Tier, das unerfahrene, schwächere Tier wird mit dazu gepackt und lernt am großen Tier, wie man in der Spur bleibt, wie man die Last trägt, wie man sie zieht und wie man im Endeffekt die Arbeit verrichtet. Und genau das ist das, was Jesus uns hier anbietet. Deswegen sagt er, mein Joch ist leicht, weil ich bin mit dir unter deinem Joch. Du wirst als hilfsbedürftiger Mensch unter mein Joch gespannt. Ich biete dir an, dass du bei mir unter das Joch kommst und die Hauptlast, die trage ich. Komm in meine Lehre, werde mein Jünger, folge mir nach unter diesem Joch. Lass uns das Leben gemeinsam bestreiten. Lerne von mir. Ich bringe dir bei, wie du wirklich Ruhe findest für deine Seele. Ich habe einen Lebensstil, ich habe ein Geschenk, ich habe eine Kraftquelle, die du entdecken kannst. Und die dich dazu führt, nicht zu chillen, auf der Couch zu liegen und nichts zu machen, sondern das Feld zu pflügen, die Arbeit zu verrichten, aber in einer Art und Weise, dass die Hauptlast auf mir liegt und du nicht darunter kaputt gehst. Weil wenn du alleine dieses Joch trägst, du wirst das Feld nicht pflügen können. Du bist jung, unerfahren, du kannst das nicht. Ja. Aber mit Jesus unter diesem Joch kann es geschehen.
Mhm.
Und das ist so heftig, dass er sagt, lernt von mir. Und da geht auch ja Mark Comer dann rein, dass er sagt, wenn wir uns Jesu Leben anschauen, wie eine Biografie, so wie du es gesagt hast, und wir schauen, wie er gelebt hat, wie ist er mit Geschäftigkeit umgegangen, wie ist er mit Stress, mit Termindruck und so weiter umgegangen, dann sehen wir, dass er eine sehr rigorose Art und Weise hat, sich aus dem Stress des Alltags zurückzuziehen und dass er da richtig diszipliniert und konsequent ist.
Mhm.
Und ich habe da auch mal eine Bibelstelle rausgesucht. Und zwar steht das in Lukas 5, eine Stelle, und in Lukas 6 steht es auch wieder. Ich glaube, Lukas 5, Vers 16 war das. Lukas 5, Vers 15. Aber die Nachricht von ihm breitete sich desto mehr aus, und große Volksmengen kamen zusammen, um ihn zu hören und durch ihn von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Also, Man könnte ja meinen, Jesus, da sind so viele Kranke, so viele Schwache. Du bist der, der die Kraft hat. Du musst dahin, du musst sie heilen, du wirst gebraucht. Du bist der Einzige, der das jetzt tun kann. Mhm. Guck mal, wie viel Not da ist. Guck mal, du musst jetzt dienen, du musst jetzt funktionieren, du musst jetzt aktiv werden. Und wir sehen aber, Jesus zieht sich an einen einsamen Ort zurück und er betet einfach. Also, es gibt scheinbar Zeiten, wo der Dienst nicht so wichtig ist wie die Beziehung zu Gott. Mhm. Und wo es nicht so wichtig ist, in Menschenmengen, in Gruppen und Diensten und Aufgaben zu versinken, sondern sich an einsame, stille, ruhige Orte zurückzuziehen, wo keine Reize sind, keine Ablenkung, wo niemand mich in Beschlag nimmt und einfach in Gottes Gegenwart zu sein und zu beten. Und dann ein Kapitel weiter in Lukas 6, da steht, wo war es jetzt nochmal?
Du kannst ja mal weitersuchen, Dieter.
Ja.
Ich sag's lang kurz.
Ein, zwei, ach so, Sätze. Entschuldigung, ich hab's gefunden. Lukas 6, Vers 12. Sorry, ich war gerade ein bisschen zu weit.
Alles gut.
Da steht, es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott.
Gebetsnacht.
Gebetsnacht, genau. Also, da gibt's noch mehrere Stellen, das waren jetzt beispielhaft zwei Stellen, aber es scheint seine Routine, seine Regelmäßigkeit gewesen zu sein, dass er einfach viel Zeit alleine an einsamen Orten, auf Bergen oder ähnliches, einfach verbracht hat, um allein mit seinem Vater zu sein, um alleine Zeit im Gebet zu haben. In Matthäus 14 steht das, dass er die Jünger nötigte, im Boot vorauszufahren, damit er sich alleine zurückziehen konnte. Also er sagt richtig, jetzt verschwindet mal, geht mal weg, ich brauche jetzt Zeit mit mir alleine. Und danach scheint er irgendwie Kraft getankt zu haben, wiederzukommen und weiter für seinen Dienst da zu sein. Also er hat nichts gemacht, aber er hat ganz aktiv Ruhe gesucht und Räume geschaffen, wo er wirklich auch Ruhe finden konnte. Richtig genial.
Und das ist wahrscheinlich auch dieses Kontroverse, dass wir denken, Ruhe ist erstmal schlafen, Urlaub, chillen, aber die Bibel spricht ja von so einer aktiven Ruhe, eine aufbauende, kräftigende Ruhe. Und das ist ja noch etwas viel Geistlicheres, als nur diese körperlichen Bedürfnisse zu stillen. Und ich hatte auch, also noch vorneweg hast du auch diesen Vers gelesen, kommt her zu mir. Und da finde ich es auch krass, Jesus fängt ja an mit, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Alle dürfen kommen. Aber ich denke, um zu Jesus zu kommen und diese Ruhe zu empfangen, die er bereithält, muss man auch erstmal erkennen, dass man mühselig und beladen ist. Man braucht diese Selbsterkenntnis und muss zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich bin mühselig und ich bin beladen. Ich brauche ein leichteres Joch. Ich kann dieses Joch der Werksgerechtigkeit und des Selbst, der Selbstverwirklichung, ich kann das nicht tragen. Ich kann das Feld nicht pflügen. Das ist ein Feld, das ich gar nicht pflügen möchte. Bitte gib mir dein Joch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns, oder was mir zum Beispiel oft fehlte, diese Selbsterkenntnis, ich bin gerade beladen, aber ich schaffe das schon. Ich mache das schon, Jesus. So, alles gut, ich glaube an dich, ich mache stille Zeit und so, aber so, wir gehen nebeneinander, aber ich lasse mich nicht tragen. Also ich gehe nicht Huckepack bei dir, weißt du so. Und das finde ich sehr, sehr interessant, eben, dass diese Ruhe so aktiv ist, dass ich das Jesus eingestehe. Und das ist auch, wie du erzählt hast, Jan, dass es in dieser stillen Zeit eben bei dir auch so war. Du hast da diese aktive Ruhe gespürt in Jesus. Du hast diese aktive Ruhe bekommen, als du die Isolation gesucht hast.
Ja.
Aber eben oft ist für mich die Kurzschlussreaktion, ich bin beladen und so, okay, jetzt brauche ich irgendwie erstmal Abschaltung, Ruhe und mach irgendwas, was mir jetzt nützt.
Ja, ein Gedanke, der mir da gestern kam, ihr sagt das auch schon so, ne, mit den Diensten und so, aber es ist einfach manchmal wichtiger oder generell, so wichtig Dienst ist, die Beziehung zu Jesus ist ja immer wichtiger. Und als ich da dann die Tage auch drüber nachgedacht habe, auch über meine Rastlosigkeit, mir ist so die Geschichte von Martha und Maria vor Augen gekommen. Ich habe mich so überführt gesehen, es war, als Gott mir so sagen würde, Jan, du bist so eine Martha. Und ich dachte so, boah, das stimmt. Ich kann so busy sein und rumlaufen und Jesus sitzt so 2 Meter von mir entfernt und sagt so, Jan, jetzt vielleicht. Und ich so, zack, wieder durch den Flur vorbei. Und dann gehe ich wieder so an der offenen Tür vorbei, wo Jesus sitzt, und der ruft so, Jan, jetzt vielleicht. Und dann, zack, gehe ich wieder vorbei.
Willst du ganz kurz Kontext geben, die Geschichte anreißen?
Richtig.
Nur für den Fall, dass jemand sie nicht auf
dem Schirm vergessen hat. Also genau, Jesus, Martha und Maria, gut, dass du es sagst, die sitzen zusammen oder Jesus ist bei denen und Maria sitzt bei den Füßen Jesu. Einfach diese Beziehungspflege sehe ich da, dieses Zuhören, Zeit mit Jesus verbringen. Und Martha ist so in Jesu, so in Pseudonähe. Sie ist so halb da, aber nicht so richtig.
In der Küche am Rumwerkeln.
Sie ist am Rumwerkeln, sie war wahrscheinlich am Bodenwischen und Kochen und dies und das.
Halt russendeutsche Omi, ne?
Genau. Und sie macht ja auch gute Sachen und das ist
natürlich
ja auch Hammer.
Ja, genau.
Sie dient für Jesus und so. Das, wir wollen Dienst hier überhaupt nicht schlecht reden heute.
Ja.
Aber sie sucht diese Zeit irgendwie mit Jesus nicht. Sie nimmt sich keine Ruhe. Und Jesus selber macht das klar, weil sie sagt zu Jesus, Jesus, sag doch mal Maria, dass sie mir helfen soll. Und dann sagt Jesus, ich hab's jetzt nicht wörtlich vor Augen, im Sinne von, sie hat das bessere Teil ergriffen oder was sagt er? Ich weiß es
Maria
nicht wirklich.
Maria hat das gute Teil erwähnt.
Ja, so in dem Sinne. Also Jesus macht klar, Martha, danke, dass du Essen für mich machst und so weiter.
Ja.
Aber sitz lieber einfach mal an meinen Füßen. Ne? Und da ist mir das so ein bisschen aufgefallen. Ich kann so viel für Jesus tun. Das heißt aber nicht gleich, dass ich mit Jesus tue. Dass ich in Jesus bin. Ne?
Man vergisst in seiner Gutwerkigkeit oft, worauf es ankommt. Ich denke jetzt gerade auch an das Ölfläschchen. Als die Frau das Ölfläschchen zerbricht und dieses teure Öl über Jesu Füße gießt, richtig? Genau. Und das mit den Haaren abtrocknet und die sagen, die jetzt auch verkaufen können, den Armen das Geld geben können. Jesus sagt, ja, aber wie lange habt ihr mich noch? Also diese Relation, so die Menschen wollten etwas Gutes mit dem Öl, vermeintlich Gutes wahrscheinlich, ich weiß nicht, warum die es gesagt haben, tun. Und Jesus sagt, aber was ist gerade wichtiger? Der Dienst für mich oder das Beisein mit mir? Und das ist auch so schwierig für unseren Kontext, dass wir in der Gemeinde so schnell meinen, wir dienen doch Jesus, also sind wir mit Jesus.
Mhm.
Aber so schnell klammert man Jesus auch aus diesem Dienst aus oder dient des Dienstes wegen, weil man gefragt wurde, weil man diese Verantwortung trägt, weil man das hinter sich bringen möchte. Wie oft nimmt man Jesus mit? Neben sich auf die Kanzel für dich, Dieter, oder neben mich ein Schlagzeug, wie oft nehme ich Jesus mit? Oft denke ich so, Jesus, du siehst mich, ich mache das jetzt für dich, aber es fehlt dieser persönliche Touch so oft.
Ja, wo ist das Herz, ne?
Ja.
Wir können ja vielleicht langsam zu einer Anwendung kommen, wenn ihr nichts dagegen habt.
Sehr gern.
Kleine Anmerkung dazu. Natürlich ist das jetzt hier nicht 3 Schritte zur Rastlosigkeit. Ne? Und wir
weg haben natürlich
weg von der Rastlosigkeit.
Das sowieso
nicht. Das klingt nur so wegen los. Ne? Ich denke auch immer, rastlos? Ja, ist doch,
ja genau.
Nee, was ist?
Ja, nein, und los. Wie in keiner Folge können wir hier ein Thema erschöpfend behandeln. Aber
genau.
Es ist ja gut, sich Gedanken über die Praxis zu machen. Ich habe das jetzt vielleicht erkannt, vielleicht habt ihr jetzt auch durch das Hören dieser Folge jetzt selbst erkannt, dass ihr merkt, boah, irgendwie echt, ich schalte gar nicht mehr ab, irgendwie bin ich rastlos, meine Beziehung zu Jesus ist voll oberflächlich geworden.
Mhm.
Was kann man vielleicht tun, Dieter? Was tust du? Was ist dir durch das Buch klar geworden?
Also, er sagt das auch an einer Stelle. Er sagt, bei einem Leben ohne Rastlosigkeit geht es um ein Leben mit Regeln. Und das klingt erstmal so, als wäre das das Gegenteil von Entspannung, einfach Regeln aufstellen. Aber, wie ich ja eben schon angedeutet habe, hat Jesus ja auch diese Regeln gehabt, die quasi die oberste Priorität hatten und die er sich auch immer wieder dann vor Augen geführt hat und die er auch umgesetzt hat. Und ich glaube, wenn wir wirklich weg von der Rastlosigkeit kommen wollen, von der Hektik, von dem Stress, dann müssen wir lernen, ein Leben zu leben, wo wir uns Regeln und Disziplinen aneignen, die uns die Möglichkeit verschaffen, wirklich Ruhe finden zu können. Das bedeutet, man muss im Leben gewisse Anpassungen vornehmen, gewisse Dinge einführen, sich angewöhnen, antrainieren, um ruhiger zu werden. Das bedeutet, Ruhe werden ist nicht, ich mache jetzt nichts, mach mir eine Serie an und chill einfach. Das ist nicht die Ruhe, die Jesus hier meint und die Mark Comer in dem Buch behandelt. Und wir haben ja schon gesagt, dass nur weil du Netflix guckst, heißt das nicht, dass du zur Ruhe gekommen bist, nur weil du auf der Couch sitzt und körperlich ausruhst. oder nichts tust. Das heißt, ich bin da ganz am Anfang. Ich habe das Buch jetzt erst vor 1-2 Monaten gelesen und habe ganz, ganz erste Baby-Steps nur gemacht und ich bin da wirklich ganz am Anfang. Aber ich habe diese Erkenntnis bekommen und bin sehr, sehr euphorisch bereit, daran zu arbeiten und mein Leben anzupassen. Und ein Teil, den Sandra und ich uns jetzt vorgenommen haben, ist, einen Tag die Woche Ruhetag zu machen. Und zwar Ruhetag in dem Sinne, dass wir unser Handy komplett, also Internet komplett ausmachen. Mhm. Wir haben es noch an, muss ich zugeben, für Wecker oder solche Sachen oder wenn man mal angerufen wird von Schwiegereltern, irgendwelche wichtigen Notfälle, aber wir packen das im Flur in eine Schublade. Wenn ein Notruf kommt, ein dringender Anruf, dann hören wir das noch. Mhm. Aber abgesehen davon gehen wir einfach an dem Tag nicht ans Handy und nehmen es auch nur abends dann zum Wecker wieder raus. Das heißt, wir haben von Samstagabend bis Montagmorgens kein Handy. Wir wissen, selbst wenn wir jetzt aufs Handy gucken würden, da wären keine Nachrichten drauf.
Also weil Flugmodus das, und...
Nee, Flugmodus ach, nee, könnte stimmt. man ja nicht anrufen.
Ja.
Also es muss halt an sein.
Alle Funktionen aus, aber
genau.
die Daten kommen rein.
Man könnte ja. das auch komplett ausmachen. Also ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass so ein Notruf jetzt am Sonntag unbedingt dann stattfindet, aber es stört uns auch nicht, wenn wir wissen, dass das Internet aus ist und da in der Schublade liegt. Wir brauchen es nicht. Mhm. Und es macht... Boah, das müsst ihr erstmal ausprobieren, um den Effekt verstehen zu können, dass du einfach diesen Griff an die Hosentasche nicht mehr hast, dass du nicht, wenn du irgendwo am Sonntag auch in der Kirche auf einer Hochzeit bist, einfach Handy ist weg, das heißt, ich kann jetzt keine Fotos machen, ich kann jetzt nicht, wenn ich mal gerade 5 Minuten Pause habe und irgendwo sitze alleine, kann ich nicht... aufs Handy gucken und daddeln, sondern ich bin einfach mal mit mir und meinen Gedanken alleine. Mhm. Wenn wir den ganzen Sonntag verbringen, versuchen wir möglichst nicht aufwendig zu kochen, alle Dinge vorher am Samstag zu erledigen sind, die wichtig sind, um Sonntag einfach, also bei uns ist es Sonntag, man kann es auch Samstag, Freitag, keine Ahnung, wann es einem passt, wenn man Student ist und andere Tage besser passen, macht man es wann anders. Für uns ist der Sonntag so, weil ich halt arbeite, der beste Tag. Und ja, wir, also das Handy wegpacken ist ein Aspekt, dann keine körperliche Arbeit machen im Sinne von, wir machen auch keinen Sport, also sonntags kein Sport, dann keine Arbeiten am Haus, nichts wird aufgeräumt, möglichst wenig Geschirr irgendwie verbrauchen. Ganz einfaches, aber leckeres Essen, was man auch genießen kann. Und dann sind wir auch ganz entspannt, wenn wir dann einfach zum Chinesen gehen und uns was Leckeres holen, um einfach den Stress des Kochens zu vermeiden. Ja, für uns ist das jetzt nicht so teuer, essen zu gehen für 2 Personen, wie vielleicht für eine 5-köpfige Familie. Die könnten sich vielleicht was aufbacken oder ich weiß nicht.
Ja.
Aber was Leckeres essen, was einem die Seele auch einfach erfreut und was einem den Sonntag versüßt. Keine Ahnung, vielleicht auch sich drauf freuen, ein Eis zu essen, was man sich sonst nicht gönnen würde oder so. Es sind so Kleinigkeiten und jeder muss da für sich gucken. Was würde ihm diesen Tag so richtig versüßen? Was würde euch die Freude auf den Sonntag, auf diesen Ruhetag noch größer machen? Und dann die stille Zeit. Sollen Sandra und ich wollen das zusammen machen, weil wir ein Ehepaar sind und dann einfach die Zeit einfach nutzen, nicht nur jetzt schnell das lesen und dann zum nächsten Termin zu haschen, sondern wir setzen uns hin. Und wenn dir was auffällt, hak einfach ein, weil wir haben genug Zeit. Und wenn wir jetzt hier 2 Stunden sitzen und stille Zeit machen, ist es einfach nicht schlimm. Und wenn du beten möchtest und es liegt dir noch was auf dem Herzen, ich sitze hier und ich höre dir zu, auch wenn du jetzt 1/2 Stunde am Stück betest, wir können zusammen jetzt beten. Bete, solange du möchtest. Keiner hetzt dich. Du kannst jetzt einfach, wir nehmen uns jetzt die Zeit mit Jesus und wir beten, solange wir möchten. Und du brauchst dir keine Gedanken zu machen, dass ich jetzt irgendwie hier sitze und endlich warte, dass du fertig wirst. Und einfach, dass man so sich ganz bewusst auch immer wieder sagt, wir haben die Zeit jetzt. Mhm. Wir haben den ganzen Sonntag. Wir haben auch nichts vor. Und klar, es gibt auch immer wieder Fälle, da ist man eingeladen, da ist ein Geburtstag, eine Hochzeit, ein Termin. Dann gibt's Sonntage, da bist du halt viel auch unterwegs, Gemeindestunde und abends noch irgendwo. Und wir sind auch nicht so, dass wir sagen, sonntags gehen wir nie irgendwo hin zu Gästen oder Freunden. Mhm. Aber wir schauen individuell und beurteilen alles immer in dem Hintergrund, Sonntag ist unser Ruhetag. Und jetzt hatten wir schon 3 Sonntage, wo wir immer noch einen Termin hatten, lass uns diesen Sonntag mal einfach absagen. Auch mal einen Geburtstag absagen, ist nicht schlimm. Weil es gibt Prioritäten, die einfach, ja, manchmal vorgehen müssen. Und ja, wir haben das jetzt erst 5, 6 Sonntage gemacht, ich weiß es nicht. Und wir merken schon so sehr, wie unsere Ehe darunter profitiert, unser Glaubensleben darunter profitiert. Und einfach nur durch diesen einen Tag der Ruhe durchlebt man auch die Woche ganz anders, weil der ganze Stress, die ganzen Termine, der ganze Druck, der die Woche unter auf dir lastet, auch wenn du weißt, boah, Samstag will ich aber unbedingt noch einen Garten, weil ich will die Terrasse erweitern und den Rasen mähen und keine Ahnung was, dann weiß ich aber im Endeffekt doch, es kommt ja dann aber der Sonntag. Es kommt der Sonntag, wo ich ja dann einfach auch mal wieder abschalten kann, und bevor dann wieder Montag ist, habe ich erstmal noch den Sonntag. Das heißt, man weiß, da ist so wie dieser Urlaub im Sommer, auf den man sich freut. Da ist etwas, worauf ich hinarbeiten kann, und für mich ist es auch so krass, dieses Bild des Himmels geworden, diese Ruhe, die in Hebräer auch beschrieben wird, und einfach diese Tatsache, wir sind hier auf der Erde, es ist stressig, es ist anstrengend, wir leben als Christ, wir haben Entbehrungen und Aufgaben und so weiter, aber es kommt die Ruhe, es kommt dieser ewige Sabbat, diese ewige Sabbatruhe, diese Zeit, die Jesus oder die Gott sich übrigens auch selbst genommen hat, nachdem er geschaffen hat, obwohl er kein Stress, keine Termine, keine Zeitnot hat, hat er am 7. Schöpfungstag einfach nur genossen, einfach nur sich alles angeschaut und gesagt, boah, das war gut. Und er hat sich richtig Zeit genommen, um das Gute zu genießen, und hat einen ganzen Tag dafür auch den Juden vorgeschrieben. Und ich sehe da voll dieses Prinzip, diese Freude auf den Himmel und diese endgültige, ja, dieses endgültige Ende der Rastlosigkeit, ne? Wir endlich angekommen sind.
Das ist auch eigentlich eine gute praktische Hilfe, um so ein kleines Ende der Rastlosigkeit zu haben. Weil wenn du schon 5, 6 volle Tage hast mit allem möglichen, Gemeinde, Familie, Arbeit und so weiter, Haus, dann Sonntag diesen langsamen Tag zu haben, weil wenn der im Endeffekt wie die anderen 6 Tage ist, dann hast du halt wirklich komplett diese durchgehende Rastlosigkeit, ne?
Genau, und er sagt auch in seinem Buch, dass es gibt ja diese Debatte von Christen, die sagen, wir müssen den Sabbat noch halten, und dass es zu Gottes Geboten heute noch dazu gehört. Und Christen, die sagen, nee, wir sind frei, wir brauchen das nicht. Er sagt auch, mir ist völlig egal, ob ich den halten muss oder nicht. Ich will ihn halten. Ich sehe die Ruhezeiten bei Gott. Ich sehe die Ruhezeiten bei Jesus. Ich will das unbedingt, ob ich muss oder nicht. Ich will von Jesus lernen. Ich bin ja in seiner Lehre. Ich bin ja sein Jünger. Und wenn er das macht, will ich das auch machen. Und wenn ich es mache, merke ich, wie genial das ist. Und das ist seine Motivation, das auch zu machen.
Der Mensch ist nicht für den Sabbat geschaffen, sondern der Sabbat für den Menschen, als Profit. Und wir haben jetzt schon 2 Prinzipien angesprochen, die Comer insgesamt darstellt. Also ich spoilere mal das Inhaltsverzeichnis kurz. Es gibt, erst redet er über Stille und Einsamkeit, diesen Rückzug, die Isolation, die Einsamkeit mit Gott, das Auftanken. Dann redet er über den Sabbat, in der Weise, wie du ihn auch beschrieben hast, so geht er ja doch darauf ein. Und dann noch 2 Dinge, einmal einfach leben. Da redet er über, also jetzt, falls Leute interessiert sind, dieses Buch zu lesen, das geht um Minimierung, also sein Leben zurückschrauben, brauche ich dieses Auto, brauche ich diese Klamotten, brauche ich das und das, geht auf Grundbedürfnisse ein, auch von der Bibel her nennt er unsere wenigen Grundbedürfnisse, die wir eigentlich haben, ich glaube, er nennt Kleidung, Essen, ich weiß nicht, ich habe das nicht mal alles auf dem Schirm, also er sagt, wie wenig wir eigentlich bräuchten und auch Anwendungen, wie wir das am besten im Leben integrieren und dann noch entschleunigen. Also einfach mal langsam leben. Die längste Schlange im Supermarkt auswählen. Einfach mal warten. handylose Zeiten zu nutzen, um zu beten. Langsam werden, langsam denken. Ja, das sind so die Prinzipien, die er uns darstellt. Und ich dachte, ich nutze mal kurz diese Gelegenheit und nenne auch mal Anwendungen, die ich in mein Leben integriert habe, aber aus drei verschiedenen Quellen. Einmal aus dem Buch, einmal aus dem Buch Kauf deine Zeit aus, ist sozusagen die Fortsetzung scheinbar, weil er ist sehr inspiriert gewesen von Coma, der Jordan Rayner heißt er, glaube ich. Und von einem Neurobiologen auf YouTube. Ich trage es mal zusammen. Also das eine ist, was ich aus dem Buch integriert habe, mein Handykonsum. Und zwar geht auch viel aufs Handy ein, auf Social Media, auf FOMO, auf all das, was diese Prozesse mit uns machen, unsere Aufmerksamkeitsspanne.
Bei FOMO ganz kurz wieder, weil das vielleicht nicht allen ein Begriff ist. Fear of missing out, also die Angst zu haben, etwas zu verpassen, ist sicherlich auch ein sehr großer Punkt bei Rastlosigkeit. Muss ich überall dabei sein, muss ich alles mitnehmen? Wenn jemand schreibt, muss ich da sein oder kann ich zu Hause einfach entspannen? Ne? Sprich weiter.
Genau. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist, ich kann jetzt nicht von TikTok sprechen, ich habe das nie gehabt, aber ich habe Insta gelöscht aus meinem Leben, schon bevor ich das Buch gelesen habe, wegen anderen Gründen. Und ich habe seitdem gemerkt, wie wenig ich am Handy bin, habe dann aber aufgrund des Buches mal geguckt, welche Apps brauche ich und welche brauche ich nicht. Ich habe auch keine Spiele auf dem Handy gehabt, bin nicht so der Typ dafür. Aber ich habe einfach alles runtergenommen, was mir keinen Nutzen bringt. Mein Handy ist mittlerweile für mich ziemlich langweilig, außer YouTube. Ich habe YouTube, ich bin da selten drauf. Ich gebe es zu, ich bin drauf, aber ich bin wenig drauf. Ich habe mein Handy, also er sagt, mach dein Smartphone zu einem Dumbphone, zu einem dummen Handy. Er sagte, mach die Farben aus, dass du ein grau-weißes Handy hast. Habe ich auch versucht, ist furchtbar langweilig. Also die ganzen Farbprozesse, die spielen gar nicht mehr eine Rolle und das Handy ist so furchtbar langweilig. Und ich habe gemerkt, ich bin einfach wenig dran. Ich bin auch keiner, der auf WhatsApp viel angeschrieben wird. Habe auch jetzt mittlerweile so, dass ich nur noch Anrufe höre. WhatsApp macht gar keinen Ton mehr. Also es gibt wirklich Wege, sich dieses Handy so madig zu machen, sagt man das?
Madig,
danke. Genau, das Handy sich madig zu machen. Ich empfehle das Löschen von TikTok und Insta oder andere Apps, die euch FOMO verschaffen, weil man verpasst gar nicht so viel. Ich merke, ich verpasse Nachrichten, ich kann nicht so im aktuellen Politikgeschehen mitreden, ich kann nicht im Weltgeschehen mitreden. Da kann man ja auch sich Nachrichten anschauen, das ist was anderes, aber man verpasst nicht wirklich was. Es ist nur so ein Effekt, den man spürt. Zweite Anwendung aus Kauf deine Zeit aus. Und da haben wir auch drüber gesprochen, man ist viel im Kopf beschäftigt. Oder ich war viel beschäftigt mit Sorgen, mit Terminen, mit anstehenden Dingen. Und Jordan Rayner spricht darüber, dass diese Dinge uns viel Kapazität im Gehirn wegnehmen. Hat er letztens darüber erzählt, Jan sogar. Das nimmt uns viel Energieleistung weg, die das Gehirn für andere Dinge bräuchte, sich immer zu erinnern, was muss ich noch machen. Und Rayner spricht von einem System der Erinnerungen. Das kann verschieden aussehen. Was ich gemacht habe, ist, oder was er empfiehlt, alles aufzuschreiben, was ansteht. Egal wie klein es ist, alles aufzuschreiben. Und ich nutze dafür zum Beispiel meine iPhone-Erinnerungs-App. Das ist, glaube ich, vorinstalliert. Ich habe ein Widget auf der Startseite, wo ich alles sehe, was ansteht, was nicht terminiert ist. Zum Beispiel, ich kann mal kurz ein Beispiel sagen, GBT nachholen. Da muss ich noch eine Sitzung nachhören. Hat keinen Termin. Steht einfach aus. Und das sehe ich, wenn ich einfach so auf mein Startbildschirm gehe, sehe ich das. Und das Gute ist, ich muss daran nicht denken. Andere Dinge, die terminlich bedingt sind, sowas wie Rechnungen oder mit der Uni irgendwas, das schreibe ich sofort, das dauert vielleicht 10, 20 Sekunden oder nicht mal, schreibe ich sofort mit einem Datum, mit einer Uhrzeit auf und werde daran erinnert. Das heißt, ich habe jetzt eine Rechnung bezahlt, vorgestern oder so, von dieser Hose, die ich gerade trage, und ich wusste so, ich kann diese Rechnung irgendwann bezahlen, mein Handy erinnert mich. Und ich hatte so eine Ruhe, weil ich nicht daran denken musste. Und das hat den Effekt, das hat auch ein Buch versprochen, den habe ich auch gefühlt, dass man aktiver zuhören kann. Man ist aktiver am Geschehen beteiligt, das um einen herum passiert. Und das ist genial. Und das empfehle ich euch als Hörern, euch als Kollegen hier auszuprobieren. Das meint man gar nicht, wie viel das entspannt, alles aufzuschreiben, was ansteht. Es ist genial. Und eine dritte Sache, die ich von einem Neurobiologen gelernt habe, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, Neurobiologe, auf jeden Fall, sind wir mentale Wesen. Wir haben ein Gedächtnis, einen Verstand, darüber habe ich jetzt geredet, aber wir sind ja auch körperlich. Und ein großer Punkt für uns als schnelllebige Gesellschaft ist Koffein.
Mm.
Und dieser Mann empfiehlt, ich nenne einfach seinen Namen, falls man das nachgucken möchte, Andrew Huberman, vielleicht schon mal gehört, redet viel über Morgenroutinen, über Aufstehen, über Wachsein im Alltag und so weiter. Und Er empfiehlt zum Beispiel, seinen Koffein-Input nach hinten zu verschieben, soweit man kann. Er sagt, mindestens eine Stunde oder 1,5 Stunden, nachdem man aufgestanden ist, den ersten Kaffee. Nicht nach dem Aufstehen, Frühstücken, Kaffee und los. Und das habe ich ausprobiert. Jungs, ich bin so wach. Es ist heftig, es ist wirklich heftig. Ich bin sogar, wenn wir in Detmold sind, in unserer Wohnung, ich bin komplett auf koffeinfreien Kaffee umgestiegen sogar, aber diesen Kaffee nach hinten zu verschieben, das hat ganz viel erklärt mit, du blockst deine Müdigkeitshormone, du verschiebst diesen ganzen, diesen Hochschuss an Energie und diesen Verlust danach wieder, du verschiebst das alles, du glättest diese Wogen irgendwie, wenn du das später machst, und ich will das alles gar nicht in Fülle erklären, darum geht es hier gar nicht. Aber ich merke, dass das richtigen Einfluss auch hatte auf meine Aufnahmefähigkeit und dass mir das geholfen hat, zur Ruhe zu kommen. Sorry für diesen langen Take gerade, aber ich wollte es einfach mal teilen, weil das mir so praktisch geholfen hat. Also Gedanken auslagern in Erinnerungen, Koffein minimieren oder verspäten und Social Media braucht ihr nicht wirklich. Also ihr braucht WhatsApp, das ist mein Plädoyer, dafür sitze ich hier heute. Das war jetzt nicht so ein geistlicher Teil, tut mir leid, aber vielleicht hilft es.
Ich fand es richtig cool und richtig spannend, was du gesagt hast, und ich würde einmal noch bei YouTube einhaken, weil da habe ich auch noch einen kleinen, richtig kleinen Hack, der aber ein richtiger Gamechanger ist. Wenn ich nämlich meine YouTube-App öffne, dann sehe ich einfach nur das hier. Da steht, der Wiedergabeverlauf wurde deaktiviert. Und wenn ich auf Shorts gehe, dann steht hier, Shorts-Empfehlungen sind deaktiviert. Das bedeutet, wenn ich auf meine YouTube-App gehe, dann ist die einfach clean. Mir wird kein Video vorgeschlagen, kein einziges.
Wow,
nur wenn ich auf Abos gehe, sehe ich die Kanäle, die ich abonniert habe. Das kann man einstellen in den YouTube-Einstellungen. Das heißt, wenn ich auf YouTube gehe, dann sehe ich erstmal gar nichts und ich muss oben auf den Suchbutton klicken und eingeben, was ich gucken will. Das heißt, ich werde nicht weggerissen durch irgendeinen Algorithmus, der mir was vorschlägt und mich, bevor ich überhaupt das Video gucke, was ich eigentlich gucken wollte, weshalb ich auf YouTube gegangen bin, gucke ich erstmal dann noch dieses Video, weil mir das vorgeschlagen wurde, und dann habe ich schon vergessen, was wollte ich eigentlich auf YouTube, gucke einfach weiter und eben. Ihr kennt es alle, ich bin mir sicher, ihr kennt es alle. Safe. Und durch diese zwei kleinen Anpassungen, dass man einfach den Verlauf ändert oder löscht oder deaktiviert, hat man das Problem einfach nicht. Und ich bin so viel weniger auf YouTube, ihr glaubt es nicht.
Das ist genial.
Das ist Hammer. Ich habe es auch nicht fassen können, wie genial das ist.
Machst du das in der App?
Du gehst einfach auf YouTube, dann kannst du ja auf mein YouTube gehen, dann ist da oben dieses Zahnrad, Einstellungen, und dann irgendwo da müsst ihr gucken, Verlauf verwalten oder Sicherheit. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber das kann man ja ganz schnell googeln und rausfinden.
Genial, ich liebe so praktische Tipps. Ich bin ein richtiger Typ für Praxis. Das Gute ist, also das will ich auf jeden Fall machen. Das Gute ist, mein YouTube-Algorithmus, der lernt nicht gut von mir. Ich bin ein richtiger Kochvideos-Typ. Ich liebe so Kochvideos. Ne? Es relaxt mich, das zu sehen. Das ist für mich eine Art Kunst.
Das fühle ich aber.
Aber das Gute ist, dein YouTube-Algorithmus lernt nicht. Wisst ihr, ich gucke meine 3, 4 neuesten Köche, die ich gerne mag. Die werden mir natürlich zuerst vorgeschlagen bei den Shorts. Swipe weiter und dann ist irgend so ein Tischler-Video. Jonathan Bergmann, es tut mir leid, aber es ist nicht mein Ding. Also dann gucke ich dieses Tischler, ich denke mir, was soll ich denn damit? Und dann werde ich so schnell gelangweilt. Da ist YouTube noch nicht ausgereift, da bin ich froh drüber, aber ich werde, also diese farblichen Reflexe, diese Bildreflexe sind ja so stark. Man sieht ein Bild, man will dieses Video sehen, weil das Thumbnail natürlich ansprechend gestaltet ist. Und das will ich unbedingt mal jetzt ausprobieren, wie das kommt. Also es ist cool, dass wir diese zwei Ebenen haben. Wir haben diese geistliche Ebene, zur Ruhe kommen, bei Jesus Ruhe finden. Aber auch ganz praktisch, was können wir für kleine Hacks tun, die nicht in der Bibel stehen? In der Bibel steht nichts von YouTube. Also wie gehen wir mit YouTube jetzt um zum Beispiel oder andere Apps natürlich.
Und diese Sachen, die klingen natürlich flapsig, YouTube und Kaffee und so, aber die haben natürlich im Endeffekt die geistliche Dimension, weil wenn wir dadurch zur Ruhe kommen, können wir eben bewusster die Zeit mit Jesus suchen.
Oder wie nennt man das?
Ja, und wir sehen ja auch, durch diese Prinzipien, die wir bei Jesus lernen, dass er hundertprozentig in unserer heutigen Zeit sich Regeln aufgestellt hätte, wie er zur Ruhe kommen könnte. Yo.
Safe. Euch jetzt so gerne erlebt, was er gesagt
Jesus
hätte.
Jesus in unserer Zeit, mit Smartphone und allem.
Was hätte er gemacht?
Schon Klapp-Handy?
Ja.
Klapphandy ist ein guter Call.
Nokia. Ja. Dieter, wir sind dir sehr dankbar, dass du unser Gast heute warst.
Ja, sehr dankbar. Es war
cool, dass wir uns einfach mal so austauschen konnten über dieses Thema, was uns irgendwie alle betrifft.
Ja,
war mir so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt.
War mir ein großes Vergnügen. Mich hat das Thema jetzt auch wieder neu begeistert. Ich habe wieder Bock, noch mehr zu machen und weiter zu wachsen in dem Bereich und Ruhe reinzukriegen, ja.
Apropos Fingernägel brennen. Ich habe auch das Gefühl, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt
mit unseren
Fingernägeln. Also es ist so ein großes Thema.
Ja.
Und ich habe trotzdem das Gefühl, wir haben es nur so angerissen.
Auf jeden Fall.
Und ich empfehle es allen, die das hier hören, sich damit zu befassen. Und auf jeden Fall auch darauf zu achten, nicht von beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Nicht zu rastlos zu sein und sich von allem zuhäufen zu lassen, aber auch nicht nur Ruhe zu wollen und gar nichts mehr zu machen.
Mhm.
Deswegen geht ins Gebet damit, lest die Bibel, lest Bücher, die euch helfen. Weil ich habe auch so einen Pastor auf YouTube, den ich schaue, der spricht von dem Ende der Rastlosigkeit, er spricht von zur Ruhe kommen, aber er ist Surflehrer auf Hawaii. Ich denke mir, okay, was kann ich jetzt genau von ihm lernen über Ruhe?
Mhm.
Und darum ging es mir auch heute so, wie können wir in unserer Gesellschaft Ruhe finden? Und ich glaube, das ist eben nicht, dass wir jetzt schauen, wie macht der auf Hawaii das, sondern wie macht Jesus das?
Ja.
Weil Jesus ist zeitlos und obwohl er in einer Zeit lebte, als Mensch in einer Zeit lebte, trotzdem können wir das für uns mitnehmen, weil er ist zeitlos und er ist mit uns heute.
Genau.
Amen.
Deswegen, wir sind hier nur grob an der Oberfläche am Kratzen. Nimm zwei Buchtipps mit. Einmal das Buch, was du aktuell liest, Tim. Kaufe deine Zeit aus.
Mhm.
7 biblische Prinzipien für ein zielgerichtetes, präsentes und äußerst produktives Leben. Das wollen wir, glaube ich, alle. Von Jordan Rayner. Und das Buch, Dieter, was du da liegen hast, Das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Das Buch muss ich noch lesen, aber ich weiß schon von sehr vielen, denen das wirklich viel Segen gebracht hat. Also nehmt diese Empfehlung gerne mit.
Ja.
Dann weise ich euch nochmal auf die 2 Links hin, die unter der Folge sein werden. Wie immer werdet ihr da 2 Links haben. Vielleicht hat Dieter irgendwas gesagt, wo ihr denkt, boah, das habe ich nicht verstanden oder da habe ich eine Frage. Vielleicht auch persönlich nochmal, wo ihr nachhaken wollt. Dann nutzt diesen Link, der speziell für diese Folge ist und schreibt eure Fragen rein.
Mhm.
Und der 2. Link ist wie immer da ganz allgemein. Wenn ihr Themenvorschläge, Wünsche, Anregungen habt, dann haut die da rein. Und dann bleibt mir nur noch übrig zu fragen, Dieter, du kennst es, ein Vers, eventuell etwas aus Matthäus 11 oder hast du was
mal lesen?
Oder hast du was anderes auf dem Herzen?
Zum Thema Rastlosigkeit.
Ja, was du willst. Du bist frei.
Boah, damit habe ich jetzt ehrlich nicht gerechnet. Aber ich denke, dass dieser Vers aus Matthäus 11, das ist eigentlich ziemlich gut. Also das sind ja 3 Verse.
Denke ich auch.
Diese Erquickung, diese Ruhe bei Jesus, das ist doch genau das, was wir uns tief in unserem Herzen wünschen. Und was auch die wirkliche langfristige Lösung für dieses Problem ist. Und lass uns den Vers einfach nehmen.
Ja, danke dir.
Stelle.
In dem Sinne wünsche ich allen Gottes Segen, viel Kraft für die Woche und wirklich der Appell, baut euch aktiv Zeiten ein, kommt zur Ruhe bei Jesus. Ja. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.